Ich merke es in der Familienkultur bei uns daheim. Wenn wir ein langes Nachtessen, kann es 7 oder gar später werden. Und nachher frage ich die Kinder, machen wir ein Spiel? Und dann sage ich, oh ja, wir machen ein Spiel. Und am Anfang haben sie gesagt, ah, welches? Ich so, wer zuerst das Bischia hat. Oh. Gut. Zwischenzeit kennen sie mich langsam, wir haben uns angepasst kulturell, ich kenne sie. Es ist nach der 7, mein Kind fragt, machen wir ein Spiel? Ja, wir machen ein Spiel. Oh, Papi! Sie wissen es schon, bevor ich sage, was es ist. Eine Kultur ist etwas, wo man weiss, wenn fremde Kinder dabei sitzen würden, die würden sich freuen auf das Spiel. Weil sie nicht verstehen, wenn ich das meine. Reich Gottes Kultur ist etwas Ähnliches. Auch da, es ist eine Kultur. Das heisst, in einer Reich Gottes Kultur lernt man sie kennen und man versteht langsam Prinzipien. Und je mehr man sich auseinandersetzt, je mehr man drin ist in dieser Kultur, umso normaler wird die Kultur. Und darum ist eine Reich Gottes Kultur nicht etwas, wo man mal gehört hat und man weiss es, sondern man muss es erleben und immer wieder merken und die Prinzipien, wie Gott mit uns umgeht, merken, ah, das ist dieser typisch Gott gewesen. Ah ja, genau, so ist er ja. Es ist ja wahr. Er macht ja nicht das. Er ist ja so. Für mich hilft das Tagebuchschreiben in diesem Punkt relativ viel. Wenn ich dort nämlich retourblättere, merke ich, hey, das Gebet hat er genau gleich wieder beantwortet wie schon vor 5 Jahren. Da habe ich also etwas Komisches gebetet, dann ist es so gegangen. Oder, ah, das ist ja auch wieder so. Und, aha, ja, das sagt er schon wieder, ich sei selber verantwortlich und nicht er sage es. Und interessant ist, wenn man ein bisschen zurückschaut in meiner eigenen Geschichte mit Gott zusammen, wirst du immer wieder entdecken, wie Gott immer wieder seine Art durchscheinen lässt, wenn er mit dir umgeht. Und in dieser Predigtserie «Reich Gottes Kultur» geht es darum, dass wir lernen, die Kultur ein bisschen schmecken. Aber auf der anderen Seite, nur geschmeckt und gehört haben heute oder nächste Woche oder letzte Woche, bringt dich noch nicht weiter. Es ist etwas, was du musst lernen, im Alltag ausprobieren, umsetzen, kennenlernen, entdecken. Und da lade ich dich ein, das Entdecken. Ich möchte heute einen weiteren Aspekt bringen, was typisch in dieser Reich Gottes Kultur ist. Zumindest vor Corona ist es so gewesen, seit Corona eigentlich nicht mehr, liebe ich schöne Bargeldnoten. Das heisst, wenn ich am Automat bin und ihr Noten rauslasse, nehme ich meistens 20er Nöte, weil dann kommst du mehrere über, wenn du den Betrag rauslasse, nicht nur eine. Zumindest in der Größe, wenn ich es rauslasse. Und dann schaue ich mir, welches ist die schönste und die habe ich eigentlich am längsten behalten. Die, die am wenigsten gefaltet ist und so. Ich weiss, es ist ein bisschen. Oder wenn ich das Reiner die Hälfte vom Geld geben, wie sie auch gebraucht hat, habe ich ihr die mehr gefalteten gegeben, mir die weniger gefalteten. Einfach, ich habe Freude daran. Ich finde das etwas Schönes, schönes Geld. Und das gefällt mir, wenn es schön aussieht. Ich habe Freude an den neuen Noten, die gekommen sind und so. Ich war vor 12 Jahren in Afrika für einen längeren Einsatz. Und dann komme ich mit dem Geld dort in Verbindung. Und das war in Malawi. Die haben dort einen Quatscher. Sie haben zwar neue Quatscher eingeführt, sie haben sogar das 10er-Nötchen und das 20er-Nötchen in Batzen geändert, weil die so kaputt gehen jeweils. Sie haben gemerkt, das geht nicht, die Noten sind so kaputt. Also, da hast du wirklich Nötchen gehabt, da hast du mehr Löcher gehabt als Nötchen. Und wenn du das angeschaut hast, hast du gedacht, was ist das genau schon wieder? Wenn du gewohnt bist, dann weißt du, was es ist, aber so als neu und dann dreckig, wirklich, also dunkelbraun. Und dann habe ich das Zeug schon angenommen, ich weiss, in der ersten Woche, ich habe das Desinfektionsmittel dabei gehabt, dann in den Hosensack genommen. Und dann ist die Währung halt so, dass du nicht einfach ein Nötchen bekommst, sondern es ist 1 zu 800, also 1 Franken ist 800 Quatscher. Das heisst, du kommst immer ein Spiegel-Nötchen über. Und dann gehst du auf die Bank und kommst so ein Spiegel, einfach nur dreckige, grusige Nötchen über. Und mich hat es wirklich angeekelt. Ich bin heimgegangen und dann angefangen, Geld zu waschen. Ich habe wirklich alles einfach in den Schutzschein getan, Waschmittel drüber, alles gewaschen. Und dann ist es zumindest hat es besser geschmeckt und ein bisschen sauberer gewesen. Warum erkläre ich das? Ich merke, wie wir mit unserem Geld auch so umgehen. Wir haben eben so schöne Nötchen oder nicht so schöne Nötchen. Und interessant ist, dass wir mit diesen Nötchen oft auch, das ist mir wertvoll oder weniger wertvoll. Ich habe es erklärt am Anfang, ich finde schöne Nötchen wertvoller als so ein Ding. Aber interessant ist, mit dem 20er Quatscher-Nötchen, den ich hatte, konnte ich in den Laden gehen und habe ein Wasser bekommen. Ich konnte auch den neuen 20er Quatscher Batzen nehmen. Ich konnte auch nur ein Wasser bekommen. Ein Fläschchen. Oder ein Sack Mango, das war gleich teuer. Aber ich habe das Gleiche bekommen, ob ich jetzt so ein verlötteltes altes Nötchen habe oder eine neueste glänzende Batze. Es sind einfach 20 Quatscherpunkte. Und ich weiss, in der Schweiz ist es gleich. Wir haben ein bisschen Flair in der Schweiz, dass man die schneller auswechselt. Das heisst, die nicht mehr schön aussehen, durch die Bank einziehen und kaputt machen und macht neue. Aber wir wissen es eigentlich, das Nötchen hat Wert, 20 Franken. Und wenn man das kaputt macht oder verkrugelt, wissen wir alle, es hat immer noch 20 Franken Wert. Es geht uns nichts ab an dem Wert. Ich kann sogar das Nötchen nehmen und über Jahre im Kasten vergessen, so lange, bis sogar die nächste Generation von Nötchen kommt, wieder vornehmen und, zumindest auf der Bank, hat es immer noch 20 Franken Wert. Der Wert geht nicht weg, der hat den Wert. Egal, wie lange ich das verstecke, wie fest ich das zerkrüngle, verdrucke, kaputt mache, es hat den Wert. Ich kann es sogar anspucken und es hat immer noch den Wert. Ich kann es zertrampeln, es hat immer noch den gleichen Wert. Es sind immer noch 20 Franken. Ich kann mit dem sogar die schmutzigsten Geschäfte machen, illegal und alles, und mit dem zahlen, das Nötchen hat immer noch 20 Franken Wert. Das Nötchen kann überall sein, es hat 20 Franken Wert. Ich merke, wie wir in unserem Denken bei Nötchen ganz klar dieser Meinung sind. Ich glaube, das widerspricht mir niemand. Man kann es sogar verreissen, macht es nicht, sonst muss es zur Bank bringen. Aber auch dann hat es noch 20 Franken Wert. Interessant ist aber, wenn wir anstatt Nötchen Menschen nehmen, dann denken wir anders. Wenn wir jemanden generationenlang versorgen, nicht mehr sehen, weg vom Bildschirm, kennen wir den Wert von dieser Person nicht mehr. Wenn wir mit jemandem ein bisschen unter Druck setzen, umgehen mit Druck und dann nicht so, dann hat die Person nicht mehr den gleichen Wert. Wenn wir jemanden anspucken, haben wir das Gefühl, die Person hat nicht mehr den gleichen Wert. Und wenn wir darauf herumtrampeln, auf diese Personen, haben wir das Gefühl, es ist nicht mehr den gleichen Wert. Oft passiert es dem Nötchen oder eben uns als Person, dass man sagt, in dem Fall bin ich es nicht wert. Aha, wenn die mich so behandelt, bin ich es eben nicht wert. Wenn die mich so ins Gesicht anlügen, dann bin ich es halt nicht wert. Wenn die mich einfach auf die Seite stellen, für eine lange Zeit, und kannst du abschliessen, mich nicht mehr wenden, dann bin ich es eben nicht wert. Interessant, dass es, wenn es um uns Menschen geht, dass wir den Wert an dieser Äußerlichkeit festmachen und vergessen, was der wahre Wert ist. Ja, es ist so mit dem Wert. Es war interessant. Nein, ich komme nachher auf das. Ich gehe zuerst in das hinein. Wir haben selber in unserer Geschichte Sachen, wo das passiert ist mit uns, wo wir so umgegangen worden sind. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo eine Geschichte und merkt, ja, da bin ich nicht meinem Wert entsprechend behandelt worden. Und wir spüren das irgendwie. Ob es in der Familie ist, ob es auf dem Arbeitsplatz ist, mit dem Ehepartner, wo du einfach merkst, ich bin nicht meinem Wert entsprechend behandelt worden. Das stimmt nicht. Oder du hast Leute um dich herum, die das erlebt haben. Vielleicht hast du es verstanden und gesagt, ja stimmt, der hat mich nicht so behandelt, wie ich wert bin, aber es ist okay jetzt. Gott hat mir vergeben. Aber du hast Leute um dich herum, die glauben daran, dass sie den Wert sind, wie sie aussehen. Wie sie behandelt werden, dass das ihren Wert ist. Wer sagt diesen Leuten, was der wahre Wert ist? Zum Beispiel, wenn am Bahnhof wieder einer kommt, die Öffentlichkeit heisst er oft Freddy, und sagt, hey, hast du mir noch einen Stutz? Der stinkt nach Alkohol. Nein, also dem gibt es sicher keinen Stutz. Der ist doch nicht wert. Wie schnell tun wir ihn bewerten, wie er schmeckt, anstatt was er wert ist? Wir haben letzte Woche die Geschichte vom verlorenen Sohn angeschaut. Das ist schon mal ganz aufgegriffen. Und ich habe davon geredet, wie der Rembrandt den Vater bewusst blind gemalt hat. Weil der Rembrandt wollte sagen, der schaut nicht auf die Äußerlichkeiten von dem Sohn, sondern er sieht seinen Sohn. Oder jetzt im Bild vom Nötli, der schaut nicht, wie schmutzig das ist, wie fest das stinkt, sondern er weiß, was der Wert von dem Sohn ist. Woher kommt das? Und da möchte ich die Geschichte noch mal ein bisschen aufrollen. Und ich weiß es nicht, ich liebe die Bibel von Anfang an. Und am Anfang ist einfach immer ganz viel Spannendes drin, weil dort hat Gott die Welt so geschaffen. Das heisst, dort drin sehen wir immer wieder, was ist eigentlich die Idee gewesen in dem Ursprung, in diesem Anfang. Und so gehen wir in die Bibel ganz am Anfang, 1. Mose, heisst 27. Da heisst es, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie als Mann und Frau. Gott hat den Menschen geschaffen als Ebenbild. Das heisst, wir sind Abbild von Gott. Wir sind nicht eine Kopie von Gott, sondern ein Abbild. Das heisst, wenn man uns sieht, sagt man, hä? Er gehört zu der Familie von Gott. Das ist, jetzt bei den Ladinen wird uns das immer wieder gesagt, das ist ja einer von den Zwickeln, das sieht man gerade. Sieht so aus, gehört dazu. Ja, es ist aber nicht ich, ist auch nicht Serena. Es ist unsere Tochter, sie gehört zu uns. Sie ist in dem Sinne ein Stückchen das Abbild von uns. Und wir sind Abbilder von Gott. Ja, Psalmist, der Asaf schreibt sogar im Psalm 82, wir sind, Gott nennt uns Götter. Jesus geht dann relativ provokativ gegen die Pharisäer mit dem Satz und sagt, hey, also du, wir sind von Göttern, ich darf doch mich Sohn von Gott nennen. Also wir haben eine riesige Würde bekommen. Wir sind Wesen wie Gott, wir sind nicht wie die Tiere, es gibt einen grossen Unterschied. Gott hat gesagt, ich bin nicht zufrieden, nur mit den Pflanzen, der Schöpfung und den Tieren. Ich brauche noch etwas mehr, hat er gesagt. Da fehlt noch etwas. Und als er einen Menschen geschaffen hat, sagt, jetzt ist gut. Da ist es Gegenüber, da ist es Abbild. Was ist gemeint mit dem Abbild? Und das ist noch wichtig, dass wir merken, was ist eigentlich der Wert dahinter? Das Abbild ist nicht, dass wir auf zwei Beinen laufen. Das machen die Tiere. Das macht es nicht aus. Das Abbild ist nicht, dass wir gern mit anderen zusammen sind. Hat schon viel mehr. Aber es ist nicht nur das. Das Abbild ist vor allem das, dass wir ein geistliches Wesen sind. Vor der Sommerferie sind wir stark in die Thematik hinein, dass es ein geistlicher Kampf ist, dass wir geistlich trainiert stehen. Wir denken sehr oft an unseren Körper brauchen. Wir sind in so einer starken Körperkultur. Es ist wichtig, dass unser Körper gut aussieht, dass die Figur stimmt. Es ist wichtig, dass wir genug Sport machen, dass wir genug Wellness haben, dass unser Körper möglichst lang lebt, am liebsten über Hunderte, obwohl man nicht satt ist, aber es soll gleich möglichst lang sein. Also der Körper, der ist uns ganz wichtig. Das ist gut, wir sind Körper, das stimmt. Wir haben auch eine Seele, von dem haben wir es auch immer wieder. Das sind unsere Emotionen, das sind unsere Gefühle, das ist unser Verstand, was wir denken, das ist unsere Seele. Das ist unser Wille, was wir wollen. Das ist alles im Seelischen anzuordnen. Und das macht uns in vielen Punkten anders als dir, das Seelische. Wir können Sachen anders planen. Wir können logisch denken, wir können Wissenschaft betreiben und. Für das alles brauchst du keinen Geist, aber eine Seele. Und dann haben wir das Geistliche, den Geist. Und das ist etwas, wo viel, ich sage jetzt, wer nicht mit Gott unterwegs ist oder sich nicht in der Esoterik ganz fest bewegt, hat wirklich keine Ahnung von dem. Das ist wie sprachlos, ein bisschen. Was gibt es, was ist das, noch nie gehört. Aber die Bibel redet immer wieder von dem. Und eben gewisse andere Religionen haben das entdeckt und merken, da ist mehr rum und suchen das auch auf ihre spirituelle Reise. Also, das Seelische, das Geistige, das ist sozusagen unser Gewissen. Dort finden wir es ein bisschen. Etwas, was uns sagt, das ist jetzt eigentlich nicht richtig. Logisch geht es auf, aber irgendetwas stimmt da nicht. Das ist die Erkenntnis. Nicht das Wissen. Erkenntnis, das ist etwas anderes. Das Erkennen und Merken, ah, das ist es. Und etwas Drittes, das ist die Anbetung. Die Anbetung, wo man sagt, wer kann ich anbeten für das? Die meisten Menschen machen es unbewusst. Beten etwas an, vergöttern es, setzen einem das Wichtige über alles hin. Als Christen dürfen wir Gott ganz bewusst anbeten und sagen, dir danke ich, vor dich komme ich, du bist es wert, du bist mein Gott. Das macht der Geist. Das macht nicht. Die Seele macht mit, der Körper macht mit. Wenn du die Hände hebst, macht der Körper mit. Aber es ist nur ein Ausdruck von dem, was im Geist passiert. Gut. Also, das ist der Ausflug, den Gott uns geschaffen hat. Und das ist das, was uns wertvoll macht. Wir sind mit dem Geist, mit dem Ausrüstung fähig geworden, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Oder es ist so schön, mit Gott spazieren dürfen gehen, heisst sie. Dort im Hafen der Bibel, im Paradies. Sie sind spazieren zusammen. So schön, mit Gott so eine innige Gemeinschaft haben. Ihn dürfen sehen, austauschen, reden miteinander. Aber Adam und Eva haben einen Verstand bekommen. Und mit dem Verstand können sie denken. Und eigentlich, das habe ich als Teenie oft gemacht, gesagt, Gott, eigentlich bist du blöd. Wieso hast du uns einen Verstand gegeben? Weil wegen dem Verstand hat Adam sich können entscheiden und Eva nicht mehr mit Gott zusammen zu sein. Es wäre doch viel einfacher, wir hätten keinen Verstand, dann würden wir immer wählen, mit Gott zusammen sein. Nein, Gott hat etwas anderes wählen. Ich werde in einer späteren Predigt auf das einkommen, warum, dass er uns den Verstand gegeben hat und die Freiheit, zum selber entscheiden. Aber Adam und Eva haben der Lüge geglaubt, dass sie wertvoller sind, unabhängig von Gott, eigenständig. Dass das wert ist, dass sie selber dürfen denken. Oder die Schlange kommt nachher und sagt, wisst ihr, also Gott weiß es, sobald ihr von dieser Frucht esst, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Es ist eine Übertragung, es ist ein bisschen frei drin, aber das ist der Sinn dahinter gemeint. Also die Schlange hat wirklich gesagt, hey, ihr könnt dann sein wie Gott. Also Gott hat ja ein Abbild gemacht, wie Gott. Und die Lüge sagt, du darfst sein wie Gott. Aber unabhängig von Gott ist der Unterschied. Ja, wie Gott, aber unabhängig. Vorne bist du wie Gott, weil du abhängig bist von Gott, darum bist du wie Gott, du gehörst zu ihm. Und jetzt darfst du unabhängig sein wie Gott. Und dann kannst du dein Leben selber in die Hand nehmen. Dann kannst du machen, was du willst. Die Lüge ist gekommen und gesagt, der Wert in dieser Abhängigkeit ist gar kein Wert. Das ist eine Lüge, das ist im Fall nichts wert, wenn du abhängig bist. Du musst unabhängig sein, dann bist du wertvoll. Und sie haben es geglaubt und sind unabhängig gewesen. Der verlorene Sohn hat es geglaubt, er ist nichts wert daheim und hat wollen unabhängig sein. Merkt ihr, das ist nicht mehr die gleiche Geschichte, die Jesus bringt, das ist nichts anderes. Und mit dieser Unabhängigkeit, die Adam und Eva ergriffen hat, ist dann eben das Ganze passiert. Der Mensch war nicht mehr ein Beziehungswesen gewesen, sondern er ist ein unabhängiges Wesen geworden. Und in dem Moment kommt die ganze Sünde drin, wo Gott sagt, wenn du unabhängig bist, bist du rebellisch. Wenn du meinst, du wüsstest besser als ich, was gut ist für dich, bist du rebellisch. Und das ist Sünde. Und Sünde kann nicht mit mir zusammen sein, nicht weil Gott ein Problem hat, sondern Gott zerstört Sünde. Und wenn wir Sünder sind, sind wir zerstört. Er sagt, ich kann nicht mehr mit dir Mensch zusammen sein, du gehst kaputt in meiner Gegenwart. Und darum übrigens, im Alten Testament kommen all die Heiligungsrituale und alles, damit sie genug rein sind, damit sie nicht kaputt gehen in Gottes Gegenwart, damit sie nicht tot umkehren. Und die, die eine Abkürzung genommen haben bei den Reinigungsritualen, gibt ein paar Geschichten in der Bibel, die sind gestorben. Es geht nicht. Man kann nur heilig rein dort hinkommen und nicht sündig. Ja, was ist passiert? Adam und Eva sind aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit Gott gekommen. Ich habe das Gleiche erlebt mit dem malawischen Quatscher. Man hat die nicht exportieren ins Ausland nehmen. Ich habe aber noch so ein ganzes Bigeri gehabt, habe es mitgenommen und gefunden, ja, machst du etwas damit. Aber hast nichts können machen. Der Quatscher hat keinen Wert mehr gehabt dort draussen. Keine Bank nimmt es an. Nur im eigenen Land kannst du es tauschen. Das heisst, du hockst auf so einem Bündel Geld und du weißt, theoretisch hätte es ganz viel Wert. Aber wenn ich das an meine Leute gezeigt habe, ich habe es dummerweise vor einem halben Jahr vorgeworfen, haben die Leute gesagt, was ist das für ein stinkiges Bündel? Die haben sich nur lächerlich gemacht und gefunden, ei, stinkt, das ist das grusig. Aber niemand hat den Wert gesehen von dem. Ja, außerhalb von dem Reich, wo das Geld dazugehört, versteht man den Wert nicht. Und genauso ist es mit unserem Wert, den wir haben als Wesen Gottes, als Kinder Gottes. Außerhalb vom Reich Gottes verstehen das die Leute nicht. Und schauen dich nur an, wie verkrungelt du bist oder wie angespuckt und was immer. Und bewerten dich aufgrund von dem. Im Reich Gottes gilt die Währung. Und sagt, das ist wert, egal wie du es siehst. Egal was du durchgemacht hast, den Wert hast und behaltest du. Und das hat Gott dann gestresst. Dass er gemerkt hat, die Menschen gehen kaputt und sie können keine Gemeinschaft mehr haben. Und der wahre Wert ist verloren. Und aus dem heraus hat er den Rettungsplan gemacht. Relativ schnell. Also schon bei Adam und Eva wird das angetönt. Und sagt, ich schicke einen Retter, der das wieder gut macht. Und dann ist der Retter gekommen, Jesus. Und er hat es gut gemacht. Was hat er gemacht? Er ist gekommen und hat das Reich Gottes verkündigt. Oder jetzt in den heutigen Worten von dieser Predigtserie, er hat die Kultur vom Reich Gottes verkündigt. Er hat hey, das Reich Gottes ist anders. Und er hat gesagt, das ist ein Vater, der Gott. Bis anhin hat man ihn nur als einen heiligen, zornigen, distanzierten, unberechenbaren Gott erkannt. Weil ja die Sünde da ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das ist im Fall ein Vater, der liebt dich. Was? Das geht doch nicht. Das ist Gotteslästiger. Wie wagst du so etwas zu sagen? Du machst dich unheilig, du stirbst gerade, wenn du so etwas sagst. Ich glaube, der eine oder andere Pharisäer hat von Jesus Angst gehabt, dass ihm etwas passieren könnte, seinen Jüngern. Wenn er so plump über den Heiligen Gott redet. Aber Jesus kam und gesagt, ich möchte euch zeigen, wie die Reich Gottes Kultur ist. Und wenn ihr das möchtet sehen, leset mal einfach, nehmt ein Buch von der Evangelien, das hast du in einer halben Stunde durchgelesen, lies es durch und schau mal, wie geht Jesus mit Menschen um. Das ist ganz spannend. Weil du findest ein Muster drin. Ich habe mal 4 Beispiele rausgenommen, ganz kurz zum Antippen. Die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Sie ist eine Samariterin, sprich, Jesus ist ein Jude, Samariterin ist eine tiefere Klasse, die sind nicht so heilig, die sind so ein bisschen beschmutzt mit fremden Völkern und so. Eine Schande. Sie ist sogar eine, die mehrere Männer hatte, das heisst nochmal eine Schande. Das heisst, also die ist wirklich jetzt sehr dreckig und stinkig. Von Nöteli geredet. Oder ihr sollte mir jetzt nicht so... Und Jesus kommt zu einer an und schwätzt mit ihr und bittet sie etwas. Er sagt, du bist wert, um dir eine Bitte zu stellen. Du bist wertvoll. Die Frau checkt das gar nicht, hat sich verwirrt und was auch immer. Und trotzdem, in ihrem Herz fängt etwas an brennen und merkt, da ist etwas da, wo mir etwas Retour gibt, das ich vorne nicht mehr hatte in meinem Leben. Der Wert ist weg, jetzt haben wir ihn wieder. Ein zweites Beispiel, Markus 2, der Zöllner Matthäus. Der Zöllner war einer der Schlimmsten. Das sind die, die Zeiten gewechselt haben, die nicht Juden sind, sondern die für die Römer sind. Und die Römer unterdrücken die Juden und nehmen es aus finanziell. Und ein Zöllner sagt, Römer, ich helfe euch, die Juden auszunehmen. Ich check's, wie es geht, ich mache es, ich will zwar meinen Lohn dafür, aber das heisst, sie wechseln die Seite und sind gegen das eigene Volk. Das sind also Aussenseiter, das sind Schlimme. Und Jesus geht zum Matthäus und sagt, komm mit, ich brauche dich. Was? Du brauchst mich? Du solltest mich doch eigentlich als Schande anschauen. Ich bin es doch nicht wert. Er sagt, du bist es wert. Ja, die Geschichte kennen wir, ich weiss, dass du Zöllner bist. Um das geht es nicht. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe nicht nur den Dreck rundherum, sondern ich sehe deinen Wert. Und darum bitte ich dich. Ein drittes Beispiel, die Pharisäer. Oft schaut sie Jesus ganz genau, also oft beobachtet sie Jesus ganz genau und stellt Jesus ganz kritische Fragen. Sie hoffen immer wieder, dass Jesus sagt, wow, Pharisäer, ihr seid so gut, ihr gebt euch so Mühe, ihr seid so bürgeistlich. Aber Jesus macht es nicht, weil die Pharisäer haben nur das Nötchen rauspoliert und schauen, dass sie es korrekt machen. Und Jesus möchte sie nicht aufs Podest stellen und sagen, schaut, das ist ein schönes Nötchen. Sondern er möchte sagen, schau, der Pharisäer, der hat auch so einen Wert. Der gleiche Wert wie der Zöllner, der gleiche Wert wie die Frau am Brunnen, der gleiche Wert wie den anderen auch, sogar der gleiche Wert wie die Kinder. Aber ihr habt den Wert, möchte er sagen. Er möchte ihnen zeigen, dass das Streben sie nicht wertvoller macht. Er möchte ihnen zeigen, dass sie den Wert einen Weg schon haben. Ob sie streben oder nicht. Weil den Wert haben sie, weil der Vater im Himmel sie liebt. Wir finden noch x weitere Beispiele von Aussenseitern, von Aussetzungen, von Blinden und, und. Also lesen Sie mal, es ist wirklich spannend, wie Jesus immer wieder den Wert zuspricht und sagt, du bist es wert. Egal, was du gemacht hast, wo du abstammst und was immer alles. Bei allen begegnet er wertschätzend und verspricht ihnen den Weg zum Heil. Ja, sogar sie kommen zum Heil über. Bei allen geht er und sagt, du hast es, da ist es, kannst es ergreifen. Jesus fasst seinen Auftrag selber zusammen im Gebet mit Gott und sagt nachher, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Man kann auch sagen, den Wert, den du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das hat Jesus gesagt. Er hat uns wieder den Wert weitergegeben und sagen, du bist wertvoll. Wir können nachher darüber reden, was du gemacht hast und was passiert ist und was, aber zuerst einmal, du bist wertvoll. Du bist es. Der Paulus sagt nichts anderes. Er drückt es theologischer aus, aber er sagt genau das, was ich jetzt versucht habe zu erklären. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist mir Christen, die jetzt mit ihm sind. Wir sehen die Herrlichkeit vom Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der Paulus möchte sagen, der macht halt immer lange Sätze, das ist Paulus, ein Theologe. Er sagt, wir sehen mit unverhülltem Gesicht, wir dürfen die Gemeinschaft haben. Das ist das, was ich am Anfang erklärt habe. Jesus hat das gelöst, das Problem der Sünde. Und wir dürfen wieder näher sein. Darum können wir ihn sehen. Aber gleich schauen wir wie einen Spiegel, das Ebenbild hinein. Gott spiegelt sich in uns. Wenn die Leute uns sehen, dürfen sie Gott sehen. Wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild vom Herrn anschauen. Wenn wir ihn anschauen, spiegelt das überall die anderen. Und dann wird unser Wesen umgestaltet. Das heisst, weil wir Gott anschauen, weil die Leute Jesus gesehen haben, wie er mit ihnen umgeht, haben sie sich verändert. Es ist nicht darum gegangen, wow, jetzt muss ich mir Mühe geben. Sondern da ist etwas abgestrahlt, da ist etwas passiert. Weil man Gott angeschaut hat, weil man Jesus gesehen hat. Hat sich etwas verändert. Und dann heisst es, dass wir immer ähnlicher werden. Ja, wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht ganz so, wie Gott ist. Aber wir werden immer ähnlicher, so wie er ist, indem wir ihn immer mehr anschauen. Das ist ganz typisch, das Prinzip. Mit den Leuten, wo du viel Gemeinschaft hast, mit den Leuten wirst du ähnlich. Wenn du mit Gott viel Gemeinschaft hast, wirst du mit Gott ähnlich. Wenn du mit der Welt viel Gemeinschaft hast, wirst du mit der Welt ähnlich. Wenn du mit gewissen Kulturen viel zu tun hast, wirst du dieser Kultur ähnlich. Du passest dich dem an. Und das ist einerseits etwas Schönes, auf der anderen Seite eine Warnung. Heb Acht, mit wem du unterwegs bist und Zeit verbringst. Das prägt dich. Aber eben auch mit Gott. Wenn du mit ihm Zeit verbringst, das prägt dich. Ich möchte der nächsten Predigt darauf gehen, wie geht das Prinzip, dass man nicht in die Leistungsfalle fallen, wie wir ja ähnlicher werden. Da einfach ganz kurz antippen, in einem Satz, wo der Paulus da eben alles einbringen kann. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das einfach schnell vorne weg. Ich führe es gar nicht aus heute. Aber es ist nicht unser Können, dass wir ihm ähnlicher werden. Das macht Gott durch uns durch, indem er uns immer wieder den Wert zuspricht. Fangen wir an, den Wert wieder zu sehen und ich sage es, den Fokus auf den wahren Wert legen und nicht auf die Äußerlichkeit. Wenn du um dich herum schaust in deinem Alltag, was siehst du? Bei deinem Partner, Ehepartner, bei deinen Wegekollegen, bei deinen Mitschülern, Mitarbeiter, Nachbarn. Hast du Glauben, dass die Leute wertvoll sind? Glaubst du, dass die den Wert haben als Königskinder? Dass das ihren Wert ist, den sie vergessen haben? Oder siehst du nur das aussendran, was sie Dummes gemacht haben und darum den Wert nicht verdient haben? Kannst du im Stillen für sie Danke sagen, was sie wertvoll sind? Kannst du sie segnen in Gottes Namen, wie sie wertvoll sind? Siehst du ihren Wert oder lässt du dich von dem Ski blenden, wo die einen sich wertvoll machen? Schön gekleidet, schöne Autos, was immer alles. Hast du das Gefühl, das sei ihren Wert? Oder siehst du drin den tiefen Wert der Person? Das möchte ich mitgeben auf diese Woche. Einfach die Challenge, siehst du den Wert? Als Abschluss eine Geschichte, die mich tief bewegt hat, historische Geschichte, wo jemand den Wert gesehen hat. Eines Tages kommt ein Bub von der Schule nach Hause und gibt seiner Mutter einen Brief. Er sagt ihr, mein Lehrer hat mir den Brief gegeben und sagte mir, ich soll ihn nur meiner Mutter zum Lesen geben. Die Mutter hat die Augen voll Tränen, als sie dem Kind laut vorliest. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist leider zu klein für ihn und wir haben keinen Lehrer, der gut genug ist, ihn zu unterrichten. Wir bitten Sie, ihn selbst zu unterrichten. Die Mutter ist Lehrerin. Sie hat das Kind dann gefördert, hat ihn unterrichtet daheim, bis er eines Tages eine Anstellung gefunden hat als Telegrafist. Er hat die Leidenschaft entdeckt vom Telegrafieren, hat für Zeitungen angefangen zu arbeiten, Fachbücher schreiben und bald hat er Entwicklungen gemacht und ganz viele Erfindungen. In der Elektrotechnik angefangen zu experimentieren und grossen Erfolg gehabt. Der Bub heisst Thomas Edison. Er ist als einer der grössten Erfinder heutzutage in der Weltgeschichte, vor allem im Bereich Telekommunikation, Telegraph und Lampen und so weiter. Dank ihm haben wir heute überhaupt Telefon, Schreibmaschinen, Filmtechnik und Glühbirnen. Das ist so etwa sein Ding. Als einer der ersten Menschen ist es überhaupt gelungen, eine Stimme aufzunehmen. Also das ganze Aufnehmen von Stimmen ist dank ihm passiert. Viele Jahre nachdem seine Mutter gestorben ist, er war inzwischen bereits ein weltberühmter Mann, hat er angefangen, das Aufräumen von der Mutter zu Zeug und hat unter anderem ein Blatt Papier gefunden. Er hat das gesehen, hat es aufgemacht und gelesen, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Wo der Thomas Edison das gesehen hat, sehr lange am Brüllen gesehen. Und dann nachher aufgeschrieben ins Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum grössten Genie des Jahrhunderts. Mich hat es bewegt, zu sehen, wie eine Mutter nicht auf die Äußerlichkeit geschaut hat. Man hat später herausgefunden, dass Thomas Edison hatte ein Hörproblem gehabt. Er hat schlecht gehört und darum im Unterricht hat er nicht gecheckt, was der Lehrer sagt. Und der Lehrer hat ihn abgestempelt und die ganze Schule als unfähig behindert. Aber eine Mutter hat gesagt, das ist nicht so. Ich sehe den Wert drin. Dank dieser Mutter sind wir heute als Welt, als Entwicklung, haben wir Sachen können machen, die sonst nicht möglich wären. Ich glaube, wir haben ganz viele so Genies unter uns, die wir gerne abstempeln, es ist nicht wert. Aber wo jemand braucht, der daran glaubt und sagt, nein, ich glaube an dich, du bist wertvoll, du hast etwas. Vielleicht noch nicht in dieser Form und vielleicht nicht in dieser Schule und vielleicht nicht so, ja, passt in dieses System. Aber da ist in dir etwas Wertvolles. Es gibt einen grossen Evangelist aus den 70er Jahren in Deutschland, Wolfgang Dück. Der war sehr ein guter Einbrecher. Und er hat den Satz so schön geprägt. Er war im Gefängnis und dann sind Leute aus der Heilsarmee gekommen und gesagt, wir glauben, dass du dich verändern kannst. Und er hat dann im Nachhinein gesagt, weil sie glaubten, dass ich glauben kann, begann ich zu glauben. Weil sie glaubten, dass ich glauben kann, begann ich zu glauben. Ich glaube, wir dürfen Hoffnungsträger sein für die Menschen um uns herum. Für sie glauben. Das, was Jesus gemacht hat, gesagt, ich glaube, du hast etwas. Ich glaube, du hast etwas. Die Samariterfrau ist eine der grössten Evangelistinnen geworden im Bereich Samaria. Dank deren haben die Leute angefangen zu glauben. Der Matthäus hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Dank ihm sind wir heute, können wir das lesen. Der Pharisäer, der Paulus war ein Pharisäer, einer von diesen Pharisäern. Dank ihm haben wir heute eine gute, super Theologie, was Jesus ist und der Glaube. Das sind alles Leute, die es nicht wert waren. Und wir unter uns haben genauso Leute, die wir meinen, sie seien es nicht wert. Aber es ist das Kostbarste. Und Gott hat etwas vor mit uns. Er hat mit dir etwas vor. Und mit dir und mit mir. Fangen wir an, Reich Gottes zu denken. Und das zu sehen, was Gott sieht. Und nicht das, was die Welt sieht. Von denen haben wir es genug umeinander. Vater im Himmel, du bist so etwas Grossartiges. Du kommst und bringst einen Wert, den wir vergessen haben. Seit dem Paradies. Du kommst und schenkst ihn uns einfach so. Ich möchte dir danken ab dem Wunder, das du gemacht hast. Und ich danke dir, dass du uns in die Kindschaft, in die Königschaft beförderst und uns den Wert zusprichst. Und ich bitte darum, dass wir als Gemeinde ein Ort dürfen sein, so wie die Mutter von Thomas Edison, wo nicht das sieht, was die Welt sieht, sondern wo den Wert sieht und anfängt, das rauszuheben und miterlebt, wie du etwas veränderst und etwas machst, wo wir noch staunen. Ich bitte darum, dass wir ein Wohlgeruch sein für die Menschen um uns herum. Dass Menschen merken dürfen, dass dein Reich real ist. Amen.